Jesse, schön, dass du da bist. Wir machen einmal kurz 10 Minuten Q&A. Du antwortest einfach schnell, so was dir dazu einfällt. Ich habe mir mal ein paar Fragen überlegt, damit die Leute motiviert sind oder inspiriert sind, deine lange Folge zu hören, die wir ja auch hier im Podcast veröffentlicht haben vor ein paar Tagen. Was hat dich dazu gebracht, als völlige Segelanfängerin eine Atlantiküberquerung zu wagen?
Ah, schwer, das so kurz zu beantworten. Es ist auf jeden Fall meine Neugierde gewesen, die viel stärker war als meine Angst, die ich auf jeden Fall hatte.
Ja.
Und ich wollte Selbsterfahrung.
Das ist ja auch einfach total spannend, wie du dazu gekommen bist. Also darüber haben wir ja auch im Podcast ausführlich gesprochen, dass es ja auch eher so durch Zufall, durch verschiedene Stationen in deinem Leben gewesen ist. Eigentlich total spannend, wie, wenn man einfach mal Ja sagt, in eine komplett andere Richtung driftet, aber halt auch in die richtige Richtung driftet. Das erfährt man ja auch immer erst im Nachhinein. Wie hast du dich gefühlt, als du realisiert hast, dass du auf hoher See festsitzt, ohne die Möglichkeit zu haben, umzukehren?
Kompletter Kontrollverlust und Ohnmachtsgefühl. Also ich habe mich noch nie so hilflos und ausgeliefert gefühlt. Um nicht zu viel vorwegzunehmen, dieses Gefühl war sehr, sehr stark, aber konnte sich zum Glück dann auch auflösen.
In Verbindung mit einem anderen Gefühl, wo wir gleich dazu kommen. Und was war der schlimmste Moment der Reise und wie hast du ihn überwunden?
Ist schwierig, ob ich jetzt Seekrankheit sage oder doch lieber das Schlafwandeln auf hoher See. Ich glaube, das Schlafwandeln war der allerschwierigste Moment. Und da hat mir geholfen, es zu akzeptieren, dass ich gerade mich einfach furchtbar fühle deswegen. Mir hat geholfen, dass einfach dann Tierbegegnungen gekommen sind, die mich quasi aus diesem Elend rausgeholt haben. Es war dann so ein Cut und das war einfach überraschend und wunderbar und dann war ganz viel Leichtigkeit und Freude in mir und dieses Gefühl konnte ich auch annehmen. Und ja. Dann hatte ich quasi dieses Leid auf der einen Seite, was immer noch bestand, auf der anderen Seite aber auch wieder diesen Blick für diese schönen Dinge und dass ich wusste, ich bin genau hier in diesem Moment gerade richtig und ich würde mir jetzt nicht wünschen, mich nach Hause beamen zu können.
Aber am Ende ist es auch doppelter Kontrollverlust gewesen. Ne? Einerseits Kontrollverlust, dass man auf dem Meer festsitzt und nicht mehr zurück kann, weil wenn du einmal über Atlantiküberquerung machst, kannst du ja nicht einfach sagen, können wir mal bitte, ich würde gerne an der nächsten Haltestelle wieder aussteigen. Und dann beim Schlafwandeln ist natürlich die doppelte Kontrollverlust nochmal. Und das ist krass, wie du damit umgegangen bist in dem Gespräch beziehungsweise in deinem Buch, deiner Reise. Und du hast jetzt gerade auch die Seekrankheit angesprochen, die ja auch sehr extrem war am Anfang. Es ist ja sehr, sehr viel am Anfang passiert. Wie hast du es geschafft, es zu akzeptieren? Und du hast ja auch gerade die Tiere angesprochen. Warum haben Delfine dabei so eine Rolle gespielt?
Ja, also mit der Akzeptanz, es war einfach eine Sache, die ich nicht ändern konnte. Also ich hatte gar keine Wahl. Ich war schon in so einem Leidensstrudel, dass es immer schlimmer und schlimmer wurde. Aber am nächsten Tag ging es mir emotional damit schlechter, weil ich mich mental wieder mehr gefangen hatte, diese Situation aber nicht so, noch nicht ganz akzeptieren konnte. Und ich habe irgendwie den ersten Sonnenaufgang auf hoher See mit meinen lauten Wirbelgeräuschen gestört und habe mich sehr dafür geschämt. Und die Delfine haben insofern geholfen, dass mein Umfeld, also die anderen 46 Seefrauen, von denen ja einige dann auch das alles miterlebt haben, dass die dort sehr gut damit umgegangen sind und dass die dann meinten, ja, ich habe die Delfine angelockt und ich gemerkt habe, ich schäme mich zwar dafür, aber den anderen macht das gar nichts aus, sondern die Delfinbegegnung ist da gerade viel wichtiger. Und das hat mir sehr geholfen.
Immer wenn du einen Tiefpunkt hattest?
Ich weiß es nicht. Ich hatte ja noch einen in der Dusche, als ich mich da mal eingeschlossen hatte. Nur da konnte ich natürlich nicht dann weggehen. Okay. Oder es war dunkel, es war nachts. Mag auch sein, dass da auch eine
Da ist bestimmt irgendwie so ein einsamer Wal oder irgendwie so ein Mantarochen oder irgendwas in der Ferne gewesen. Er wurde aber noch nicht gesehen. Du hast jetzt gerade 46 andere angesprochen. Ihr wart 47 Frauen auf engstem Raum. Wie lief das? Wie muss man sich das vorstellen? So lange, in Anführungsstrichen, quote, gefangen zu sein.
Es lief unkomplizierter ab, als wir alle vermutet hatten. Und was ich spannend fand, nicht nur ich, sondern die anderen Seefrauen, die dabei waren, wir alle haben erlebt, dass viele Menschen aus dem Umfeld, nicht gerade das besonders nahe Umfeld, aber das weitere Umfeld, Bekannte, dass sie meinten, oh Gott, mit so vielen Frauen auf See zu sein, das muss ja schrecklich sein. Also nicht nur die Anzahl der Personen, sondern dann auch noch Frauen. Und ja, ich glaube, viele von uns waren aber trotzdem auch irgendwie so ein bisschen trotzig, dass wir einfach nicht so ein Klischee bestätigen wollen. Und letztendlich haben wir uns als Menschen getroffen auf diesem Schiff. Und dieser Fakt, dass wir so lange unterwegs waren und keine konnte weg oder zwischendurch abbrechen, was es sonst ja auch auf Reisen gibt, diese Möglichkeit. Das hat dazu geführt, dass wir uns authentisch begegnen konnten und authentisch als Menschen begegnen konnten. Und es hat die Dynamik sehr beeinflusst.
Ja, ich bediene ja das Klischee mit meiner Fragestellung mit Absicht, aber ich finde es nämlich auch ganz, ganz wichtig, dass das einfach als, dass man als Menschen, das sind 47 Individuen, die zusammen sind und nicht das eine Geschlecht ist zusammen gewesen, weil ich finde halt eben auch, dass dieses in Schubladendenken einfach ganz, ganz schlimm ist in der heutigen Zeit sowieso noch viel mehr. Das merkt man ja sowieso an jeder Ecke. An Silvester bist du plötzlich ins Meer gesprungen, obwohl du dir fest vorgenommen hast, dass du halt auf hoher See nicht ins Meer springst. 5000 Meter ist es unter dir tief gewesen. Warum hast du dich entschieden, jetzt dann doch diesen Sprung zu wagen?
Ich glaube, der Hauptgrund war, dass ich nicht wie sonst einfach festgefahren das, was ich mir vorgenommen habe, durchziehen wollte, sondern dass ich mal ein bisschen spontaner reagieren wollte. Und dann es gab diese Möglichkeit und sehr viele andere Frauen waren sehr euphorisch und haben mich dann auch gefragt, und gehst du jetzt auch schwimmen? Und dann habe ich gemerkt, okay, so fest ist die Überzeugung nicht und ich wollte einfach diese Erfahrung haben. Dieser Tag hat sehr viel bedeutet für mich persönlich, weil es eher mit einem sehr negativen Ereignis verknüpft war. Und ich glaube, ich wollte diesen Tag auch ganz tief irgendwie reframen, was Neues rausschaffen, neue Erinnerungen schaffen, auf die ich dann zurückgreifen kann.
Das ist auch eine spannende Geschichte. Dazu sprechen wir ja natürlich ausführlich im Podcast, aber ich finde das richtig cool, dass dieser Tag jetzt für dich eine ganz neue Bedeutung hat, als er es damals auch hatte.
Ja, und es hat tatsächlich funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Kann ich ja jetzt auch 2 Silvester genau. Später auch sagen.
Ja, richtig cool. Du denkst jetzt drüber nach, über das neue Erlebnis, als über das andere Erlebnis, was vorher war.
Es ist beides da und beides darf da
okay.
sein.
Okay, super schön. Wer jetzt sich fragt, hey, wieso, warum, ab und zu muss man einfach ein bisschen einen Cliffhanger da haben. Hört euch die Folge an, warum es so ist oder was da war. Ist das auch eines der berührendsten Erlebnisse auf dem Atlantik gewesen oder gibt es vielleicht auch ein anderes und das auch so vielleicht auch die Sicht auf das Leben für dich verändert hat auf dieser Reise?
Oh, es gab unzählige berührende Erlebnisse und das gehört definitiv dazu. Auch die Tierbegegnung und auch ganz viele Momente, die ich mit meinen Mitseglerinnen geteilt habe. Aber auch jede Nacht, jeder Sternenhimmel, den wir da gesehen haben, jedes Mal Leuchtplankton sehen, es war alles etwas, was ganz tief ins Herz ging.
Man denkt immer, am Anfang ist das so 24 Tage, man weiß ja nicht, wie lange man auf hoher See ist, aber ihr wart ungefähr 24 Tage auf hoher See, also das ist ja so unglaublich viel Zeit, und nimmt jeden Moment erst am Anfang vielleicht nicht so ganz wahr und zum Schluss wird es irgendwann so, oh shit, wir haben ja nur noch ein paar Tage, oh, das wird ja wirklich immer, wir sind bald da und dann versucht man halt auch alles so nochmal intensiver wahrzunehmen, ne?
Genau, auf jeden Fall. Und bei uns haben sich die Lager dann auch gespalten in die, die unbedingt ankommen wollen und die, die am liebsten noch Monate weiter segeln möchten.
Welches Lager hast du gehört?
Weiter segeln.
Was hat eine Tomate, einfach Tomate, was war das der Auslöser für was?
Futterneid und Problem als Veganerin. Am Anfang jedenfalls genug Essen zu bekommen, dass ich mich stark und kraftvoll gefühlt habe.
Wie ist das heute, wenn du Tomaten siehst? Denkst du an diese Szene manchmal?
Ich schätze Tomaten mehr als vorher.
wir kommen langsam zum Schluss. Welche Lehren aus dem Leben auf einem Segelschiff kannst du jetzt in deinem Alltag übertragen? Gibt es irgendwas, was du von damals noch mitgenommen hast? Das ist ja auch ein Weilchen her jetzt, aber was du noch in deinem Alltag mit eingepflegt hast?
Kapitänin Conny war auf jeden Fall eine Person, die mich sehr inspiriert hat und es auch nach wie vor tut. Und ihr Satz, ihr seid nicht hier, um euch klein zu machen, sondern ihr seid hier, um zu wachsen, klingt auch heute noch wie so ein Mantra in meinem Kopf nach, immer wenn ich vor Herausforderungen stehe. Ich denke auch ab und zu mal, ich habe den Atlantik überquert, dann schaffe ich das jetzt auch. Und ja, die Leichtigkeit, auf jeden Fall die Leichtigkeit und der Weg dorthin, einfach mal innezuhalten, im Hier und Jetzt zu sein.
Und jetzt die allerletzte Frage, wie war es nach 24 Tagen wieder festen Boden unter den Füßen zu haben?
Nicht so schwindelerregend, wie ich vermutet hätte. Aber ich habe gelernt, es gibt ein Erkennungszeichen unter LangzeitseglerInnen, und zwar der breitbeinige Stand. Den hat man sich dann einfach angewöhnt an Bord.
Weil man halt an Bord, weil es immer wackelt, halt immer mehr, genau, mehr Fläche braucht für die Balance. Jessie, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du das alles beantwortet hast. Wenn ihr das auch richtig interessant fandet, das Gespräch, hört gerne die lange Folge mit ihr an. Sie hat ein Buch herausgebracht. Super, super spannend. Ich kann es sehr, sehr empfehlen. Es ist in den Shownotes verlinkt. Und ja, danke an dich für dein Buch, deine Zeit und das Interview.
Danke auch an dich.